NDR Info. Echo des Tages.
Mit Julia Borutta und diesen Themen. Darf Deutschland EU-Ausländern Hartz IV verweigern? In bestimmten Fällen schon, so die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs heute in Luxemburg. Wir berichten und auch unser Kommentar befasst sich mit diesem Thema. Die Bundesregierung plant Haft für Dopingvergehen. Bis zu 2 Jahre lang sollen Sportler, die gegen Dopinggesetze verstoßen, ins Gefängnis kommen können. Die evangelische Kirche in Deutschland hat einen neuen Ratsvorsitzenden. Heinrich Bedford Strohm heißt er. Aus Bayern kommt er. Und wo er mit der evangelischen Kirche hin will, erfahren wir gleich. Und große Feierlichkeiten in Frankreich. Ein neues Denkmal zum Ersten Weltkrieg rückt die gemeinsame Erfahrung der Völker an die Gräueltaten des Krieges in den Mittelpunkt. Dies und mehr jetzt im Echo des Tages. Noch einmal herzlich willkommen. Muss der deutsche Staat Sozialleistungen an arbeitslose EU-Ausländer zahlen, auch wenn diese niemals versucht haben, in Deutschland Arbeit zu finden? Nein, hat heute der Europäische Gerichtshof geurteilt. Wenn Menschen mit dem Ziel einreisen, Sozialleistungen zu beziehen, muss der Staat die Möglichkeit haben, dies abzulehnen, sagen die Richter in Luxemburg. Konkret ging es um den Fall einer jungen Rumänin, die seit Jahren bei ihrer Schwester in Leipzig lebt und vergeblich versucht hatte, Hartz IV zu beziehen. Karin Bentsch.
Das ist ein gutes Urteil,
meint Alexander Graf Lambsdorff, Europaabgeordneter der FDP.
Der Europäische Gerichtshof hat ganz klar gesagt, dass europäisches Recht nicht dazu da ist, missbraucht zu werden.
Die höchsten europäischen Richter in Luxemburg haben entschieden, dass deutsches mit europäischem Recht vereinbar ist. Danach darf Deutschland Arbeitslosen und nicht arbeitssuchenden Zuwanderern aus anderen EU-Ländern Hartz IV verweigern. Allerdings nicht pauschal.
Ich bin auch froh, dass das Gericht die Einzelfallprüfung bestätigt hat, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben Menschen nicht pauschal beurteilt, sondern dass man sich jeden einzelnen Fall anguckt.
Sagt die grüne Europaabgeordnete Ska Keller. Die Richter hatten über den Fall einer 25-jährigen Rumänin zu entscheiden, die mit ihrem Sohn seit 2010 bei ihrer Schwester in Leipzig lebt. Zunächst wurde sie von der Schwester versorgt, später beantragte die Frau dann Hartz IV. Doch das Jobcenter in Leipzig lehnte ab. Mit der Begründung, die junge Frau habe keinen Schulabschluss und keine Ausbildung. Sie habe in Rumänien nicht gearbeitet und auch in Deutschland innerhalb von 4 Jahren keine Arbeit gesucht. Hartz IV stünde ihr nicht zu, weil die Leistungen Arbeitssuchende unterstützen sollen. Der Streit landete vor dem Sozialgericht Leipzig. Die Leipziger Richter baten die Luxemburger Richter um Hilfe. Die begründeten ihre Entscheidung damit, dass ein Staat die Möglichkeit haben muss, seine Sozialsysteme vor Missbrauch zu schützen.
Ich halte das für eine wichtige Klarstellung, die dazu führen wird, dass die Einwanderung in unsere Sozialsysteme wirksam unterbunden werden kann,
sagt der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. Gerade seine Partei hatte die Diskussion über sogenannte Armutszuwanderung Anfang des Jahres angeheizt. Birgit Sippel, SPD-Europaabgeordnete, findet solche Debatten verlogen.
Die Behauptung, dass wir ein Problem haben, weil viele Menschen zu uns kommen, nur um Sozialhilfe zu bekommen, die war von Anfang an falsch.
Denn nur ein kleiner Teil der Rumänen und Bulgaren, die in Deutschland leben, bezieht Sozialhilfe. Statistiken zufolge sind es knapp 14%. Ein Problem schaffe die Arbeitnehmerfreizügigkeit, also dass Europäer dort in der EU arbeiten dürfen, wo sie wollen, vielmehr in den Ländern selbst. Denn dort gäbe es in weiten Landstrichen keine Ärzte und keine Krankenpfleger mehr, weil sie in Deutschland oder anderen EU-Ländern arbeiten, meint die SPD-Frau.
Tatsächlich arbeiten die meisten bei uns, auch Nicht-Akademiker versuchen Arbeit zu finden, häufig zu sehr, sehr schlechten Bedingungen. Da findet also Missbrauch an ganz anderer Stelle statt. Unterm Strich wird aber durch diese Zuwanderer mehr Geld erworben über Steuern und Sozialabgaben, als dass wir als Staat insgesamt Leistungen erbringen müssen.
In der Sache ändert das EuGH-Urteil allerdings nichts. Denn es bestätigt nur das, was sowieso schon recht ist. Europäer dürfen sich 3 Monate lang in einem anderen EU-Land aufhalten, um Arbeit zu suchen. In dieser Zeit haben sie in Deutschland kein Anrecht auf Hartz IV und müssen ihr Leben selbst finanzieren. Danach wird der Anspruch geprüft. Die Richter des Europäischen Gerichtshofs haben aber vielleicht noch etwas ganz anderes erreicht, meint der Liberale Alexander Graf Lambsdorff.
Mit diesem Urteil wird hoffentlich endlich allen Populisten das Maul gestopft, die gegen Ausländer in unserem Land hier gehetzt haben, durch die Anwürfe, die zum Teil aus der AfD, aber auch von rechtsextremen Parteien gekommen sind. Wenn es gelingt, dass diese schrecklichen Angriffe endlich ein Ende haben, dann war das ein guter Tag für Deutschland.
Tja, haben die Luxemburger Richter mit ihrer Entscheidung der europäischen Idee nun einen Dienst erwiesen? Martin Bohne kommentiert.
Europa ist in Verruf geraten. Zu den größten Übeln, die Skeptiker und Populisten mit ziemlichem Erfolg der EU anhängen, gehört die Öffnung der Schleusen für Sozialschmarotzer aus dem Ausland. Das oberste EU-Gericht, dem ja oft das Streben nachgesagt wird, die europäischen Zuständigkeiten beständig auf Kosten der Nationalstaaten zu überdehnen, hat dies nun zurechtgerückt. Die Richter haben bekräftigt, die soziale Grundsicherung liegt in der Kompetenz der einzelnen EU-Staaten. Sie können gegen Missbrauch und Betrug vorgehen. Das schafft Rechtssicherheit und das ist gut so. Jede andere Interpretation der europäischen Regeln hätte die antieuropäischen Reflexe befeuert. Die Debatte über den sogenannten Sozialtourismus wird vor allem in Großbritannien nahezu hysterisch geführt. Aber auch hierzulande versuchte die CSU vor Jahresfrist mit dem flotten Spruch »Wer betrügt, der fliegt« politische Punkte zu sammeln. Der Umgang mit den Armutszuwanderern ist ein Problem, das keine einfachen Antworten zulässt. Schließlich verspricht die EU ja Chancengleichheit, jeder darf in jedem Land arbeiten. Diese Freizügigkeit gehört zum Fundament der EU. Sie muss verteidigt werden. Aber die Abgrenzung zur Abwehr von Sozialmissbrauch ist fließend. Wer keine Arbeit hat, bekommt nichts. Wer Arbeit hat oder hatte, der hat die gleichen Ansprüche wie ein Inländer. Aber was ist mit denen, die Arbeit suchen, aber noch keine gefunden haben? Weitere Verfahren in dieser Richtung sind beim EuGH anhängig. Aber schon im jetzigen Urteil besteht der Europäische Gerichtshof auf eine Einzelfallprüfung. Die automatische Ablehnung eines Hartz-IV-Antrages von nicht erwerbstätigen Ausländern ist nicht zulässig. Die Bundesrepublik muss daher die derzeitige Praxis eines pauschalierten Verwaltungsverfahrens bei arbeitslosen Antragstellern beenden. Das ist unbequem, aber es ist ein überschaubarer Preis für den Erhalt der Freizügigkeit. Die Bewegungsfreiheit innerhalb Europas bringt nämlich unter dem Strich große Vorteile. Gerade für ein alterndes Land wie die Bundesrepublik. Ohne Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften werden wir unseren Wohlstand nicht halten können. Und schon jetzt belegen alle Statistiken, Zuzügler zahlen mehr ein in die Sozialsysteme, als sie herausbekommen. Das gilt übrigens auch für Bulgaren und Rumänen. Und entgegen allen Unkenrufen, gerade die Rumänen gehören zu den am besten in den Arbeitsmarkt integrierten Ausländergruppen in Deutschland. Dennoch schürt der Zuzug von Ausländern bei vielen Bürgern Ängste. Man kann nur hoffen, dass das jetzige Urteil die Akzeptanz der Freizügigkeit erhöht.
Es kommentierte Martin Bohne für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Schneller, höher, weiter. Was die Zuschauer wollen, machen die Sportler möglich, mithilfe einiger Sportmediziner. Mit immer gewitzteren, hochtechnisierten Methoden zu dopen. Das schadet dem Sport, sagen Innenminister Thomas de Maizière und Justizminister Heiko Maas. Und morgen wollen sie deshalb den Entwurf für ein neues Anti-Doping-Gesetz vorlegen. Jens Wolters.
Es soll ein neues Zeitalter im Kampf gegen Betrüger im Sport eingeläutet werden mit dem ersten Anti-Doping-Gesetz in Deutschland. Gefängnisstrafen bis zu 3 Jahren drohen. Oliver Bierhoff, der Manager der deutschen Fußballnationalmannschaft, begrüßt diesen Schritt.
Wenn wir das ernsthaft angehen, unterstütze ich das nur. Das ist wirklich auch kein kleines Delikt und ich glaube, dass man nur mit diesen harten, drastischen Maßnahmen es auch schafft, den Sport sauber zu bekommen.
Gedopten Top-Athleten, deren Betreuern, Ärzten und Händlern von Dopingmitteln, allen soll es an den Kragen gehen. Gut so, meint auch Sperrwurf-Weltmeisterin Christina Oberkvöll. Aber Gefängnisstrafen für Sportler steht sie skeptisch gegenüber.
Natürlich ist es ein Vergehen, aber ob es jetzt ein Vergehen ist, das gleichzusetzen ist mit jemandem, den man aufgrund einer Vergewaltigung, eines Raubs, Totschlags ins Gefängnis steckt, ob man da die Sportler auf eine Stufe mitstellt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sollte die Abschreckung höher werden und das tut in der Tat dieses Gesetz dann schon.
Doch auch in Zukunft wird es nicht nur schwarz oder weiß geben, gedopt oder sauber. Neben Sportgerichten wie bisher sollen sich dann auch staatliche Gerichte darum kümmern. Radprofi Marcel Kittel hofft auf einen fairen Umgang mit den Athleten.
Es kann trotzdem dazu kommen, dass eben so ein Fall auftritt, ja, dass man eben ein Mittel im Körper hat, was man nicht zu sich genommen hat oder man hatte jedenfalls kein Doping im Hinterkopf. Und dann muss man eben natürlich sehen, dass man solchen Sportlern natürlich dann schon die Möglichkeit gibt, sich zu erklären und dann wirklich ja immer noch das Recht walten lässt.
Für Ines Geipel, die ehemalige DDR-Leichtathletin und heutige Vorsitzende des Vereins Doping-Opferhilfe, ist der Gesetzentwurf nur Augenwischerei. Der Athlet wäre der Buhmann, doch das System Doping würde weiterlaufen. Ein Ende dieses Betruges käme ihrer Meinung nach einem Wunder gleich.
Ich habe erlebt den Fall der Mauer und das ist eine Sache, das haben wir nicht für möglich gehalten, aus dem Osten kommt. Und deswegen, ja, es gibt diese Wunder, nur muss dann eben auch eine Frau Merkel und ein Herrn Gauck und wie sie alle heißen, ein bisschen mitspielen und nicht einfach nur jubeln und über den grünen Rasen latschen, sondern sich verantwortlich fühlen dafür, dass diese Athleten im Sport nicht kaputt gemacht werden.
Experten kritisierten bereits, dass die ärztliche Schweigepflicht bei der Ermittlung in Dopingfällen weiter nicht aufgehoben werden würde. Sportanwalt Marius Breuker hat noch eine andere Schwachstelle im Entwurf entdeckt.
Im Sportrecht kennen wir eine Grundzeugenregelung. Diese fehlt im bisherigen Gesetzentwurf. Es wäre meines Erachtens konsequent, wenn man auch im staatlichen Anti-Doping-Gesetz eine solche Grundzeugenregelung aufnehmen würde. Denn nur über die Aussagen von Kronzeugen kommt man letztlich in dieses abgeschottete System des Dopings. Das haben ja die Aussagen von Kronzeugen in der Vergangenheit schon gezeigt.
Das erste Anti-Doping-Gesetz in Deutschland wird auf den Weg gebracht. Viele gute Ansätze für einen gerechteren Sport, aber auch ein paar Defizite.
Reaktionen auf das geplante Anti-Doping-Gesetz, das war ein Beitrag von Jens Wolters. Prima Klima geht anders. Sowohl was die CO2-Werte hierzulande betrifft, als auch was die Stimmung innerhalb der SPD anbelangt. Die Sozialdemokraten nämlich haben ein Problem. Es geht um die ehrgeizigen Klimaziele der Bundesregierung und wie man sie erreichen kann. Kohlekraftwerke abschalten, sagt Umweltministerin Hendricks. Kohlekraftwerke laufen lassen, sagt Wirtschaftsminister Gabriel. Denn sonst, so sein Argument, sei die Energiewende weg vom Atomstrom nicht zu schaffen. Was den Wirtschaftsminister tatsächlich umtreibt und ob er es auf einen offenen Streit mit seiner Umweltministerin ankommen lassen wird, weiß Bettina Nutz.
Wir wissen genug, um zu handeln, und zwar gemeinsam und konsequenter als bisher.
Gemeinsam und konsequenter handeln als bisher. Das waren die Worte von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks noch in der vorigen Woche als Antwort auf die alarmierenden Erkenntnisse des Weltklimarates, jetzt schnell zu handeln. Sonst sei eine Erderwärmung auf maximal 2 Grad nicht zu erreichen und schon gar nicht der deutsche Ehrgeiz, deswegen bis 2020 40% weniger Treibhausgase auszustoßen. Um das alles zu schaffen, so Hendricks, muss Deutschland auch raus aus der Kohle. Alte Kohlemeiler könnten abgeschaltet werden. Doch ob das noch gemeinsam und konsequent möglich ist, scheint im Augenblick eine Frage der Definition zu sein. Vor allem eine Frage unter sozialdemokratischen Ministern. Hendricks Partei und Kabinettkollege Sigmar Gabriel möchte nämlich grundsätzlich an Kohlekraftwerken festhalten.
Wir werden in den kommenden Jahren die Erneuerbaren so ausbauen, dass wir zum Beispiel 2035 55% erneuerbaren Strommarkt haben. Aber da muss man die Frage beantworten, woher kommen die restlichen 45%? Das wird nicht alles Gaskraftwerke sein können, weil das sehr teuer ist. Wir brauchen also die Kohle. Auch für lange Zeiten noch.
Die Argumente des Wirtschaftsministers, Atom- und Kohleausstieg zugleich seien nicht machbar. Strompreise explodierten, die Energieversorgung sei nicht gesichert und schließlich die Industrie. Sie dürfe nicht abwandern, brauche Planungssicherheit und dann doch.
Und wir werden die Klimaschutzziele trotzdem erreichen können, wenn wir den europäischen Emissionshandel wieder in Gang kriegen. Das scheint mir die größte Aufgabe zu sein, die in den letzten Jahren vernachlässigt wurde.
Dieser Emissionshandel, also der Handel mit Verschmutzungsrechten, mache das Betreiben alter Kohlemeiler unwirtschaftlich, nämlich teuer. Dieses Problem zu meistern ist allerdings auch Zukunftsmusik. Das wissen Gabriel und seine SPD-Kollegin Hendricks. Sie blieb heute beim Thema Kohlestrategie schmallippig. Gabriel widersprechen wollte sie nicht.
Es geht darum, den ordentlichen Mix zu finden und das tarieren wir aus und das wird auch gut gehen.
Das muss es auch, denn gemeinsam wollen Hendricks und Gabriel Anfang Dezember ihr nationales Klimaaktionsprogramm durchs Kabinett bringen. Für die Sozialdemokraten einmal mehr die Herausforderung, Industriepolitik, Gewerkschaftsdruck und Umweltschutz unter einen Hut zu bringen. Und noch dazu, sich auf den kommenden internationalen Klimagipfeln in Peru und Paris nicht zu blamieren. Die Opposition hierzulande glaubt natürlich nicht an ein gutes Ende. Oliver Krischer zum Beispiel, Energieexperte der Grünen Bundestagsfraktion. Ihm missfällt vor allem, dass Wirtschaftsminister Gabriel nicht nur der Kohle das Wort redet, sondern dass die Industrie selbst entscheiden soll, so Gabriel, welche schwarzen Meiler sie abschalten möchte. Nicht die Unternehmen, sagt Krischer, sondern die Politik ist gefragt.
Wir brauchen einen ordnungspolitischen Rahmen, der Planungssicherheit für die Energiewirtschaft schafft, nämlich dass die effizientesten und modernsten Kraftwerke, auch die klimafreundlichsten Kraftwerke, dass die am Netz bleiben und diese alten Methusalem-Anlagen aus den 60er Jahren, die längst ihre Lebenszeit überschritten haben, dass die jetzt endlich auch aus dem Markt genommen werden.
Soweit der Beitrag von Bettina Nutz. Es gibt Neues vom Tarifstreit bei der Bahn. Die Bahn hat die beiden Gewerkschaften GDL und EVG zu parallelen Tarifverhandlungen eingeladen. Lars Hofmann.
Die Lokführergewerkschaft GDL prüft ein Verhandlungsangebot der Bahn und wird sich wahrscheinlich erst am Mittwoch dazu äußern. Die Bahn hatte heute die beiden Gewerkschaften GDL und EVG offiziell zu Tarifverhandlungen am 21. November eingeladen. Das Unternehmen will, wie etwa auch im öffentlichen Dienst, mit verschiedenen Gewerkschaften am gleichen Ort und zur gleichen Zeit verhandeln. Ziel der Bahn bleibt es, mit den Gewerkschaften am Ende einen Tarifvertrag für Zugbegleiter auszuhandeln. Mit dieser Verhandlungsform könne verhindert werden, dass es am Ende verschiedene Tarifverträge für einzelne Berufsgruppen gebe. Hintergrund ist, die GDL will in Zukunft auch für Zugbegleiter, die bei ihr Mitglied sind, Tarifverträge aushandeln und nicht mehr nur für Lokführer. Wegen dieses Streitpunktes hatte es in den vergangenen Wochen bereits 6 Streiks bei der Bahn gegeben. Allerdings ist unklar, ob es überhaupt zu den Verhandlungen kommt. Denn auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG ist skeptisch. Sie bleibt bei ihrer Forderung, dass es nur einen Tarifvertrag für einzelne Berufsgruppen bei der Bahn geben darf. Nur unter dieser Voraussetzung werde die EVG an den Verhandlungen Ende kommender Woche teilnehmen.
Spürbar, aber deutlich niedriger als erwartet. So lässt sich zusammenfassen, was heute der Bund der Deutschen Rentenversicherung angekündigt hat. Die Renten werden steigen, aber nicht sehr viel. Carsten Schabowski.
Die gut 20 Millionen Rentner in Deutschland können sich freuen. Bis Mitte nächsten Jahres geht es rauf mit der Rente um bis zu 2%. Weil es wirtschaftlich gut läuft und die Löhne relativ üppig sind, ist das höher als die aktuelle Inflationsrate, aber das Plus ist kleiner als eigentlich gedacht. Schuld daran ist ein statistischer Einmaleffekt, erklärt die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung Bund, Buntenbach. Also,
dass zum Beispiel die Menschen, die in den Werkstätten für Behinderte arbeiten, mit einbezogen werden in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Dadurch wird das Niveau, von dem aus jetzt die Rentenanpassung berechnet wird, niedriger.
Auch die, die noch arbeiten müssen, dürfen sich zunächst einmal freuen. Der Beitragssatz zur Rentenversicherung dürfte Anfang kommenden Jahres um 0,2 Prozentpunkte sinken. Bezogen auf einen Durchschnittsverdiener sind das etwa 35 Euro mehr pro Jahr. Aber schon jetzt ist klar, dass der Beitragssatz wohl 2019 wieder steigen wird, weil dann die dicken Reserven der Rentenkasse aufgebraucht sind. Vor allem für die Mütterrente. Die wird nicht aus Steuern, sondern ebenfalls aus der Rentenkasse bezahlt, erklärt der Präsident der Rentenversicherung Reimann.
Wir kennen die Entwicklung der Rentenausgaben im Wesentlichen und wir wissen, dass ab dem nächsten Jahr wir aus der Nachhaltigkeitsrücklage zur Finanzierung der Rentenfinanzen eben auf diese Rücklage zurückgreifen müssen. Und das bedeutet im Ergebnis, dass die in relativ zügiger Form abgebaut wird.
Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen, schimpft darum, noch nie habe eine Bundesregierung in kurzer Zeit so viel Geld ausgegeben.
Die Bundesregierung macht wieder ihr übliches klassisches Spiel der Großen Koalition, nämlich heute schöne, einfache Nachrichten verkünden, um dann am Ende auf Kosten der künftigen Generationen zu agieren. Nämlich das Rentenpaket, das sie letztendlich gestaltet haben, wird uns 40 Milliarden Euro kosten. Jetzt sozusagen sich schön feiern, aber die Zukunft dabei verscherbeln.
Und noch eine Zahl wurde heute bekannt. Die Rente mit 63 erfreut sich einer großen Beliebtheit. Die Anzahl der Anträge stieg weiter. Ende Oktober waren es bereits 163.000. Der Schätzerkreis der Rentenversicherung rechnet mit Kosten von knapp 1,5 Milliarden Euro in diesem Jahr. Das wären 600 Millionen Euro mehr als von der Regierung eingeplant.
Carsten Schabowski berichtete. Die Zeit, es ist 18.48 Uhr, 12 Minuten vor 7. Wirtschaftlich gesehen liegt die Zukunft im Osten. Wer mit den aufstrebenden asiatischen Staaten kluge Freihandelsabkommen abschließen kann, der wird den Markt von morgen beherrschen. Da sind sich Staatschefs von China und den USA einig. Viel weiter aber reicht die Einigkeit der konkurrierenden Großmächte nicht. Beide ringen um die wirtschaftliche Vormachtstellung im asiatischen Raum und nun scheint China die Nase vorn zu haben. Aus Peking, Ruth Kirchner.
Für Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping war es eine Art Punktsieg. Vor und während des Gipfels hatte er für den chinesischen Vorschlag einer Freihandelszone massiv geworben und sich zumindest teilweise durchgesetzt. Wir haben einen historischen Schritt getan in Richtung einer asiatisch-pazifischen Freihandelszone, sagte Xi zum Abschluss der Beratungen vor Journalisten. Damit sei die Freihandelszone offiziell auf den Weg gebracht und zeige den Willen der APEC-Länder zu mehr wirtschaftlicher Integration. Allerdings wird es zunächst nur eine Machbarkeitsstudie geben, denn gerade den USA, aber auch anderen Ländern in der Region kommt der chinesische Vorschlag eigentlich zu früh. Derzeit laufen alle möglichen Verhandlungen über Freihandelszonen und Investitionsabkommen. So planen die USA eine transpazifische Partnerschaft, ein Handelsabkommen mit Japan und 10 weiteren Ländern der Region. Die Verhandlungen laufen seit geraumer Zeit, da lenke der chinesische Vorschlag nur ab, hatte es im Vorfeld des APEC-Gipfels in US-Kreisen geheißen. Letztlich hat aber auch US-Präsident Obama dem Vorhaben zugestimmt. Die APEC-Staats- und Regierungschefs einigten sich bei ihrem zweitägigen Treffen außerdem auf eine engere Zusammenarbeit im Kampf gegen die Korruption. Wir werden mit Nachdruck die Zusammenarbeit im Kampf gegen die Korruption ausbauen, sagte Xi, und innerhalb der APEC ein entsprechendes Netzwerk aufbauen. Wir haben wichtige Vereinbarungen getroffen, um flüchtige Personen und gestohlenes Geld dingfest zu machen. Weitere Einzelheiten nannte Xi nicht und Fragen waren bei seiner Abschlusspressekonferenz nicht zugelassen. China hat aber unter Xis Führung eine weitreichende Kampagne gegen Korruption im eigenen Machtapparat gestartet. Bei der Jagd nach Verdächtigen im Ausland, was in China als Fuchsjagd bezeichnet wird, setzt Peking verstärkt auf internationale Zusammenarbeit. Der APEC-Gipfel war das erste große internationale Treffen in Peking seit Xis Amtsantritt. Er hatte den Gipfel dazu genutzt, für eine stärkere Führungsrolle Chinas in Asien zu werben. Andere Staaten nutzten den Gipfel für bilaterale Gespräche. So kamen auch Obama und Russlands Präsident Wladimir Putin zu einer Reihe kürzerer Gespräche zusammen. Dabei sei es um den Iran, Syrien und die Ukraine gegangen, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Die Beziehungen zwischen Moskau und Washington sind wegen des Ukraine-Konflikts derzeit äußerst gespannt.
Aus Peking berichtete Ruth Kirchner. Die evangelische Kirche in Deutschland hat einen neuen Ratsvorsitzenden. Er heißt Heinrich Bedford Strohm und wird Nikolaus Schneider nachfolgen. Schneider hatte sein Amt vorzeitig aufgegeben, um sich ganz um seine Frau kümmern zu können, die an Krebs erkrankt ist. Wer der Neue an der Spitze der EKD ist und was er vorhat, berichtet uns Wolfram Nagel.
Der bayerische Landesbischof wurde im ersten Wahlgang mit 106 Stimmen von 125 abgegebenen Stimmen gewählt. 11 Synodale stimmten mit Nein, 8 enthielten sich. Heinrich Bedford Strohm.
Ich nehme die Wahl zum Ratsvorsitzenden der EKD sehr gerne an.
Seit 3 Jahren steht Bedford Strohm an der Spitze der bayerischen Landeskirche. Zuvor lehrte er als Theologieprofessor in Bamberg. Der neue Ratsvorsitzende gilt als profilierter Sozialethiker. Erst kürzlich hat er sich ablehnend zur organisierten Sterbehilfe geäußert. Der 54-Jährige gilt als eloquent und verbindlich. Das wurde auch bei seiner Vorstellung vor der EKD-Synode deutlich.
Frau Präses, liebe Schwestern und Brüder, es ist 1 Jahr her, dass ich als Kandidat vor Ihnen stand auf der Synode in Düsseldorf, um mich als Kandidat für den Rat der EKD vorzustellen. Dass ich 1 Jahr später hier in Dresden erneut eine Kandidatur zu vertreten habe, das war weder in meinem Horizont noch im Horizont irgendeines Mitglieds von Synode oder Kirchenkonferenz.
Eine Überraschung ist die Wahl dennoch nicht. Bedford Strohm wurde schon seit längerem als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge des EKD-Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider gehandelt.
Jetzt geht es darum, dass im Ratsvorsitz dieser Amtsperiode zu Ende zu bringen, was Nico Schneider nicht mehr zu Ende führen kann. Vieles, was er noch zu Ende führen wollte, ist aber gleichzeitig auch mit Aufbruch verbunden.
Bedford Strohm gilt als ein Kirchenmann, für den Politik und Frömmigkeit zusammengehören. Er ist Schüler des früheren EKD-Ratsvorsitzenden Wolfgang Huber, bei dem er auch promoviert hat. Das Thema seiner Dissertation: Vorrang für die Armen auf dem Weg zu einer Theologie der Gerechtigkeit. Politisch galt Bedford Strohm bisher als eher linksorientiert. Die Pazifisten in der evangelischen Kirche hat er allerdings mit seinem Votum für Waffenlieferung an die Kurden im Irak verstimmt. Jetzt wird er als der neue Spitzenrepräsentant der evangelischen Kirche die unterschiedlichen Strömungen auch zusammenführen müssen.
Gut, lasst uns in gestärkter Gemeinschaft auf die vor uns liegenden 12 Monate blicken. Wir sehen dann ein Jahr 2015, in dem wir uns in den großen ethischen Debatten in unserem Land natürlich als evangelische Kirche in der Pflicht zur Mitgestaltung sehen und uns auch einmischen werden.
Bedford Strom hat einen sehr guten Draht zum Münchner Kardinal Reinhard Marx, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Für die Ökumene dürfte das in den kommenden Jahren hilfreich sein, besonders wenn die evangelische Kirche 2017 das Reformationsjubiläum feiert.
Soweit der Beitrag von Wolfram Nagel über den neuen EKD-Ratsvorsitzenden Bedford Strom. Als 1914 hunderttausende junge Männer ins Feld zogen, ahnten wohl nur die wenigsten von ihnen, in welchem Gemetzel dieser Erste Weltkrieg enden würde. In ganz Europa hinterließen Millionen gefallener Soldaten trauernde Familien, soziales Elend, zerstörte Gesellschaften. Das sind die verbindenden Erfahrungen, die unter anderem Briten, Franzosen und Deutsche teilen. Und diese gemeinsame Erfahrung ist es auch, die das heute eingeweihte neue Denkmal in Frankreich ins Zentrum rückt. Andreas Teska.
Eine dunkle Ellipse auf einem Berg. Von außen erinnert sie fast an ein Raumschiff, von innen an ein aufgeschlagenes Buch. Der Ring der Erinnerung. Besucher, wie heute als erster François Hollande, betreten ihn von unten durch einen Gang, der an einen Schützengraben erinnert. Drinnen führt der Weg im Kreis, vorbei an 500 Tafeln, auf denen die Namen eingraviert sind von allen 580.000 Soldaten, die in dieser Region im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Gestern Feinde sind diese Männer nun vereint im Tod, als hätten sie zur selben Familie gehört, dank dieses Rings der Erinnerung. Staatspräsident Hollande bleibt bei seinem Rundgang vor drei ausgewählten Namen stehen, darunter ein gewisser Karl Schrag, ein Deutscher, hier gefallen am 22. September 1915. An sein kurzes Leben erinnert ein Schüler aus Köln, den Hollande nach seinem Vortrag spontan zusammen mit Bundesverteidigungsministerin von der Leyen in ein Gespräch verwickelt.
Et pourquoi vous l'avez choisi lui?
C'est parce qu'il est un de ces soldats qui est inconnu.
Inconnu.
Pas connu comme.
Madame la ministre.
Oui, merci, vielen Dank.
Gerne.
C'est vraiment. Das ist bewegend, das zu sehen.
Trotz der viel höheren Verluste auf allen Seiten, die es hier gegeben hat, steht die Gegend rund um Arras häufig im Schatten bedeutender französischer Erinnerungsorte wie Verdun. Umso wichtiger sei es, dass der Staatspräsident am Tag des Waffenstillstands hierher gekommen sei, sagt der Historiker Yves Le Maner, verantwortlich für Erinnerung und Gedenken in dieser Region ganz im Norden Frankreichs.
Je pense que c'est une date très symbolique.
Ich denke, es ist ein sehr symbolisches Datum, denn es zeigt, dass ein Jahrhundert danach Europa weit vorangekommen ist. Die Nachbarvölker sind zu Freunden geworden und statt einander in Konflikten zu zerfetzen, wie sie es jahrhundertelang getan haben, sind sie wirtschaftliche, kulturelle und befreundete Partner. Trotzdem war es nicht ganz einfach, das Projekt zu realisieren. Alle Namen hintereinander einzugravieren, ohne Unterscheidung nach Herkunft und Nation, nach Freund oder Feind, war in Großbritannien zunächst auf Bedenken gestoßen. Dann aber gab auch London grünes Licht für dieses ebenso einmalige wie beeindruckende Mahnmal, das der Architekt Philipp Prost realisiert hat. Nicht zu Ehren der Toten, wie er betont, sondern zur Ermahnung der Lebenden. Dieses Mahnmal weist in die Zukunft, indem es uns daran erinnert, was geschehen kann, wenn Staaten aneinander geraten und zu welcher humanitären Katastrophe das führen kann. Der Ring liegt auf einem Hügel, gleich neben dem größten Soldatenfriedhof Frankreichs Notre-Dame-de-Lorette. Teilweise scheint die Konstruktion über dem Abhang in der Luft zu schweben. Für den Architekten ein Symbol dafür, wie fragil der Frieden bleibt. Die jüngsten Ereignisse im Osten Europas zeigen, dass der Frieden nicht gesichert ist. Nie. Und ich glaube, dass wir das ein wenig zu schnell vergessen in unseren Ländern in West- und Mitteleuropa.
Der Ring der Erinnerung, das neue Mahnmal zum Ersten Weltkrieg, ist heute in Frankreich eingeweiht worden. Andreas Teska berichtete. Und mit diesem Beitrag endet auch unsere Sendung Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich Julia Borutta.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.